Roommates dieses Landes, es ist soweit, eine weitere Gastfolge ist heute da und der heutige Gast ist Linda Zervakis. Ich habe die mal kennengelernt, vor 2,5 Jahren und es war eine der inspirierendsten, nettesten, coolsten Menschen seit langem, die ich kennengelernt habe. Die ist wirklich mega, mega, mega cool und als ich drüber nachgedacht habe, wen könnte ich Joko-mäßig überraschen, also mit wem könnte ich Joko überraschen, kam relativ schnell Linda in meinen Kopf geschossen, weil auch die, also die Tatsache, die haben ja den gleichen Beruf. Wenn die einchecken, dann geben die den gleichen Beruf an, also Moderator würde ich jetzt mal sagen. Aber same, same, but different. Weiter auseinander könnten sie ja eigentlich inhaltlich nicht sein. Die eine ist Tagesschausprecherin und der andere ist, ja, näht sich den Mund zu im Fernsehen. Und trotzdem werden die viele Gemeinsamkeiten haben, glaube ich. Und wieso deren Weg gelaufen ist und was so passiert und wie unterschiedlich das ist und ja, was auch so, wie Fernsehen halt so ist, das interessiert mich zumindest. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und ich bin sehr, sehr gespannt auf das Gespräch. Ich komme kurz zurück für die Werbung, aber ansonsten lausche ich jetzt den Zweien, wie sie sich unterhalten. Ich bin mir sicher, es wird ein gutes Gespräch. Und wie immer wird AWFNR präsentiert von O2, dem sehr guten Netz, zum sehr guten Preis. Und jetzt geht's los.
Kommt wieder der absurde Moment, wo man nicht weiß, wer am anderen Ende ist und ich sage einfach nur, hallo, mein Name ist Joko. Wenn ich jetzt so stumm frage, wie heißt denn du, könnte das ganz schnell vorbei sein mit der Magie, aber irgendwie finde ich es auch aufregend. Hallo, ich bin Joko.
Hallo, Joko.
Hallo. Das war ein kurzes Hallo, Joko, da kann ich noch nichts von ableiten.
Ja, also ich bin eine Frau.
Das habe ich gehört.
Das kann man schon mal sagen und ich sollte dir das ein bisschen einfacher machen, indem ich Fragen mitbringe und ich fange direkt mit einer Mädchenfrage an, die aber nicht direkt von mir ist, sondern von einer Freundin. Es ist wirklich so Bravo-mäßig. Kannst du nicht Joko mal fragen, ob er abgenommen hat? Der sieht so schlank aus und wenn ja, wie hat er das hinbekommen? Weil ich habe, also nicht ich, sondern meine Freundin hat Corona-Funde und deswegen fragt sie dich ernsthaft, ob du abgenommen hast.
Oh Gott, ich konzentriere mich nur auf die Stimme gerade und denke mir so, weiß ich schon oder weiß ich es nicht? Das ist verrückt. Ich habe eine Vermutung, aber mir reicht's noch nicht. Das sagt man mir häufig nach, dass ich irgendwie abgenommen habe. Faktisch ist es nicht richtig. Ich habe ein bisschen Sport angefangen vor 2-3 Monaten, aber bin auch nicht so konsequent da drin, dass das, glaube ich, ein Ergebnis wäre. Aber ich glaube, A, sind meine Haare ab, das macht sehr viel aus. Ich habe die Tage einen Arbeitskollegen getroffen, meinte so, Mensch, du hast aber abgenommen. Hat er gesagt, so, nee, ich war beim Friseur. Und das hilft schon sehr, wenn man so seine Corona-Frisur ablegt. Aber nee, ich habe tatsächlich, da habe ich kein Beauty-Geheimnis, tut mir leid. Da
okay,
kann ich nicht
und
helfen.
Was machst du für Sport?
Bitte?
Was machst du für Sport?
Das ist so irre, du sagst einen Satz und ich bin sofort, warte ganz kurz, ich muss mich konzentrieren, wer ist das? Was ich für Sport mache, ich habe so kleine Fitnessgeräte und die nutze ich und ich habe mit Chris einen sehr tollen Trainer, mit dem ich dann immer per Video zugeschaltet etwas trainiere und ich bin ja mittlerweile auch 42 Jahre alt und muss dann so gucken, wo ich bleibe, weil letztens hat ein Arzt zu mir gesagt, Herr Winterscheid, Sie müssen gucken, dass Sie Ihren Mobilitätsapparat auch ein bisschen in Bewegung halten, weil es ist ein Mobilitätsapparat, sonst werden Sie irgendwann ganz stief und können sich nicht mehr bewegen. Und dann dachte ich mir so, okay, jetzt sollte ich anfangen, mich zu bewegen.
Aber neigst du jetzt mit zunehmendem Alter auch dazu, dir mehr Hobbys anzulegen? Also Männer ab 40 in meinem Umfeld fangen alle an, Rennrad zu fahren.
Ja, vielleicht. Vielleicht fahre ich Rennrad. Sehr, sehr häufig sogar. Nee, stimmt nicht. Sehr häufig ist gelogen. Ich fange an, so übersprungshandlungsmäßig zu antworten, weil ich das Gefühl habe zu wissen, wer du bist, aber ich traue mich noch nicht. Bitte?
Sag. Was glaubst du denn?
Wir haben in den letzten paar Wochen öfters telefoniert, kann das sein?
Mhm.
Ja. Frau Zervakis, ich grüße Sie. Ja!
Und ich habe die ganze Zeit, ich wollte nicht loslachen, weil ich dachte, wenn ich jetzt lache, dann weißt du
sofort. Nee, und ich hab's nämlich eben, du hast schon so leicht angefangen zu lachen und dann dachte ich noch von wegen, okay, das...
ja, wow.
Das, ja, aber ich hatte es wirklich, also gefühlt hatte ich es nach 10 Sekunden und das finde ich verrückt, weil, also so viel haben wir jetzt auch noch nicht telefoniert in unserem Leben und so oft haben wir es auch noch nicht gesehen.
Nee, aber das ist ja lustig. Aber dann muss ich ja in deinem Ohr geklungen haben.
Du, absolut. Deine Stimme ist halt einfach einzigartig. Und
ja, ich hätte halt sonst irgendwann halt guten Abend, meine Damen und Herren, gesagt. Und dann
ja,
hättest du vielleicht
Gundula
Gause gesagt.
Bin ich tatsächlich auch aufgeregt, weil das Gespräch muss ja eigentlich in eine ganz andere Richtung gehen, weil du als Tagesschau-Sprecherin bist natürlich mir um Längen, was Intellekt und alles andere angeht. Was bitte? Hör auf,
hast du gesagt? Ich lese doch nur ab.
Du liest
Nein. Ja.
Ihr freestylt doch, das ist doch wie bei Klaas und mir. Ihr habt keine Ahnung, genau. Ihr legt einfach los und hofft einfach, dass die Meldungen stimmen.
Ganz genau. Und meistens landen wir in Treffer und die Zuschauer sind dann auch total happy damit und lassen uns weitermachen.
Aber weißt du, also ich muss wirklich sagen, ich finde, es gibt so also wenn man dich sieht bei der, für mich ist das ja immer verrückt, ne? Ich habe dich ja einmal auch bei Duell um die Geld erlebt, bei der Sendung, wo wir damals mit Klaas alle an einem Tisch saßen und mit mehr, ich weiß gar nicht, wer da noch in der Runde dabei war, das habe ich leider
Clueso
vergessen.
Clueso war da, glaube ich, mit dabei.
Wer war noch dabei, Entschuldigung?
Clueso.
Ah, Clueso, genau, ja.
Ja, und der ehemalige, der Raucher, der Sportler, der ehemalige
Mario Basler.
Mario Basler.
Der Raucher, der Sportler reicht, um reicht, um zu verstehen, dass es er war. Ja, aber da weiß ich noch, dass das so, das wurde so feucht fröhlich. Und dann dachte ich noch so, wie cool, weil man hat natürlich dann immer so, wenn man ein Bild von einer Tagesschau-Sprecherin hat, und das meine ich jetzt, das klingt jetzt despektierlich und vielleicht sollte ich auch aufpassen, weil nicht, dass ich dir nachher Probleme bereite, hat man ja immer dann irgendwie so. Ich hatte ein ganz anderes Bild vor Augen. Also ich glaube, in dem Moment, wo ich dann festgestellt habe, wie normal dann in Anführungsstrichen auch eine Tagesschausprecherin ist, war ich dann ganz angetan davon, dass ich, und fand es ultra cool und finde es auch jetzt gerade ultra cool, dass du da mit am Tisch saßt, weil ich dachte so, hey, das gibt mir so eine externe Smartness hier gerade, die ich einfach anzapfen kann aus dem einfachen Grund, weil du halt einfach da saßt und die einen Drink nach dem anderen hinter die Binde gekippt hast und einfach eine gute Zeit hattest. Und ich fand es aber gut, dass du da so für dich entschieden hast, hier kann ich 5 gerade sein lassen und dass dann noch ein anderes Ich in einem schlummert.
Ja, das ist ja wirklich abgefahren, weil das so, es ist ja wie so ein Heiligenschein in Blau, den man so um sich rum bekommt, wenn dieser Gong losgeht. Und ich bin ja um 20 Uhr tatsächlich auch noch aufgeregt, weil ich so denke, also ich stelle mir nicht vor, wie viele Menschen zugucken, aber wir hatten jetzt durch Corona und so wirklich absurde Zahlen von 14,5 Millionen Menschen, die abends da sitzen. Und das möchtest du dir einfach nicht bildlich vorstellen, weil dann fängst du an zu zittern. Und natürlich ist es in dem Moment, wo ich so einen Anzug anhab oder ein Kleidchen, was ich halt privat nicht, weil privat bin ich halt dann auch normal in Sneakern und so weiter unterwegs, weil ich ja auch einen Alltag zu bewältigen habe und den bewältige ich nicht im Anzug.
Aber das ist doch ultra spannend. Erkennen Leute dich denn dann trotzdem? Also ist es so, oder ist es so ein bisschen, warten Sie mal, Sie sehen aus wie, aber nee, das kann ja nicht sein.
Also es ist ganz lustig. Es kommt ganz viel so, Sie sehen aber in echt viel jünger aus, als wie Sie im Fernsehen zurechtgemacht sind. Das ist das eine. Und dann
schmeichelt es einem oder denkt man sich so, oder ich sehe alt, also denkt man dann auf der einen Seite, das ist ja gut, dass ich im Alltag jünger aussehe, oder denkt man sich, scheiße, wie alt muss ich im Fernsehen aussehen, dass sie das sagen?
Dann denke ich so, warum ist das Licht eigentlich immer so unvorteilhaft in der Tagesschau?
Da kann ja, gibt die kann mir ja nicht jeder mehr Licht? Wie Frau Goludowich ausgeleuchtet werden.
Das stimmt. Also da frage ich mich auch, wie macht die das, ne? Ja. Und das andere ist tatsächlich auch sehr lustig, gerade ältere Menschen, so auf dem Markt oder in der Bäckereischlange, sagen sie, sind sie, also ich bin ja in Hamburg, sind sie nicht die Frau Zerwakis? Ich so, ja, ich habe sie an der Stimme erkannt, weil sie sprechen immer so schön deutlich und da verstehe ich immer alles.
Das ist ja eigentlich, also bei mir ist es manchmal ähnlich, meistens reagieren die Menschen gar nicht auf mein Aussehen, also jetzt mit Maske noch viel weniger, aber die Stimme ist so verräterisch. Und das finde ich immer total absurd, weil ich denke mir immer so, die Stimme ist ja eigentlich nur Mittel zum Zweck. Eigentlich ist ja unser Aussehen, also sowohl dein als auch mein Kapital ist ja unser Aussehen.
Ja, aber ich mache mich ja im Fernsehen absichtlich älter. Das ist ja schon meine Corona-Maske, die ich per se auferlegt habe. Deswegen kann man mich im normalen Leben nicht gut erkennen. Was aber tatsächlich hilft, also zu den Zeiten, als ich noch ausgegangen bin, hat mich da natürlich keiner vermutet, wo ich war.
Aber ist es, oh Gott, ich muss jetzt so aufpassen, weil man natürlich so viele Fragen hat, aber man möchte dich auch nicht in die Bedrohung bringen, weil man weiß, dass du natürlich auch, genau wie du richtig sagst, so einen blauen Heiligenschein eigentlich trägst. Ist das manchmal so ein Thema für dich, wenn du so privat, also mein Gott, wenn ich über die Stränge schlage, erwartet das ja fast jeder, wenn ich am Wochenende rausgehe irgendwo und da schmeißt einer, wobei Gläser schmeiße ich jetzt nicht durch die Gegend, ist vielleicht ein falsches Bild, aber wenn sich da jemand, Leute, hier, komm her, willst du auf die Fresse? Das ist immer genau das, was die Leute dann ja erwarten, dass ich dann der Assi aus dem Fernsehen bin. Nein, aber wenn ich an einem Wochenende irgendwo in einer Bar morgens um 4 noch auftauche und der Barkeeper sagt, ich wollte eigentlich gerade zumachen, ich sage so, egal, wir trinken jetzt noch einen, dann gehört das ja fast zum guten Ton, weil das dann auch so der Moment ist, wo alle sagen, ach Mensch, der Winterscheid war ja da im Laden und der hat da um 4 Uhr hat er nochmal richtig mit seinen Leuten Party gemacht, das war richtig cool. Bei dir ist es ja wahrscheinlich ein bisschen schwerer, ne? Du kannst doch wahrscheinlich gar nicht so über die Stränge schlagen, weil es da, ich weiß nicht, gibt es da ein Gremium, was darüber entscheidet, ob du dich Tagesschau adäquat verhältst?
Also da muss der NDR, glaube ich, eh selbst aufpassen. Witz, ein kleiner Witz. Aber tatsächlich die Geschichten, die man von früher hört, da denke ich so, boah, sind wir hier alle brav. Also sagen wir so, ich habe auch wenn es bei Duell um die Geld so aussah, als würde ich hammer viel abkönnen. Ich kann gar nicht so viel. Mein Trick ist ja immer, ich bestelle mir einen Gin Tonic, vielleicht noch einen zweiten und dann trinke ich Tonicwasser. Also dann gehe ich schon zum Barkeeper und sage, mach mir denn genau so, aber mach bitte nur Tonicwasser rein. Und dann sieht das so aus, boah, die Linda, die zischt was weg.
Die haut richtig ein.
So, und irgendwie habe ich auch das Gefühl, dass ich immer weniger abkann. So, also das heißt, klar gibt es Abende, aber ich versuche immer noch so ein bisschen Kontenance zu machen, weil es doch unterschwellig, gebe ich zu, ist das mit drin. Ich kann jetzt nicht besoffen vor dem Club liegen und mich da in meiner eigenen suhlen.
Ja, ja.
Wäre doof.
In deiner eigenen so Handtasche liegen.
Genau, so ja. Kommt auf Insta nicht so schön, wo alle ja Beautyfilter benutzen, das kriegst du halt auch mit Beautyfilter nicht hin.
Ja, das verstehe ich. Okay, also Party gehen ist für dich nicht so problematisch. Aus dem einfachen Grund, weil du weißt halt einfach, wann Schluss ist. Lustigerweise habe ich aber auch immer habe ich das auch. Ich habe gerade auch mal kurz gegoogelt, welcher Jahrgang du bist. Wir sind ungefähr ein Jahrgang. Das heißt, wir haben, glaube ich, wahrscheinlich den gleichen Punkt. Ich habe auch gar nicht mehr so. Früher hatte ich das Bedürfnis, mich bei jeder Gelegenheit, wo was zu trinken war, so dermaßen aus dem Leben zu beamen, dass ich nicht mehr wusste, wie ich heiße und wirklich teilweise auch nicht wusste, ob ich mit dem Taxi nach Hause gekommen bin oder meine Brille verloren habe. Also wirklich solche Sachen, wo ich mit Freunden am nächsten Tag telefoniert habe und gesagt habe, du sag mal, wo waren wir eigentlich gestern überall? Wieso? Nur so. Nee, sag mal. Und ich so, ja, ich habe meine Brille verloren. Ich würde gerne mal in den Läden anrufen und fragen, ob die meine Brille gefunden haben. Einmal sogar im Berghain, wo ich ins Berghain am nächsten Tag gegangen bin und gesagt habe, so, sorry, ich müsste nur mal kurz rein und im Lost and Found fragen, ob da vielleicht meine Brille aufgetaucht ist. Und die Türsteher dachten so, okay, also den lassen wir nie wieder rein, weil wie uncool ist denn der? Geil. Der kommt wieder, weil er seine Brille hier verloren hat.
Andererseits, wie viele Brillen gab es dann in der Fundgrube, ne?
Ja, das war tatsächlich, die hatten eine ganze Kiste. Dann habe ich gesagt, so, meine ist nicht dabei. Aber das war ein guter Moment, weil so die Partymeute ging halt rein. Du brauchst ja auch, wenn du dann im Berghain warst, das war dann immer eher so nach einer durchzechten Nacht, die eh schon Sodom und Gomorra gewesen ist. Das lag immer leider Gottes auf meinem Heimweg. Und dann bin ich manchmal einfach wirklich auch noch alleine da eingekehrt und nicht, dass ich dann getanzt hätte, aber ich mochte diese Atmosphäre da so unfassbar, weil das einfach so ein unfassbarer Raum war mit einer so düsteren Musik und dann diese Momente, wenn es im Sommer schon früh hell wurde und oben in der Panoramabar wurden die, wahrscheinlich bin ich jetzt schon wieder disqualifiziert, da irgendwann nochmal reinzukommen, weil ich darüber rede, wie es da ist. Aber mein Gott, ich habe eh seit 4 Jahren da Hausverbot, dank Klaas. oder 5 Jahre oder 6 Jahre, ich weiß es gar nicht. Aber der Moment war dann wirklich so diese Partygänger, die dann am nächsten Tag dahin gegangen sind, weil ich dann den Tag zum Ausnüchtern brauchte, bin ich halt auch erst nachts dann da los und war dann so um 2 Uhr morgens da, weil ich dann da so dachte, okay, jetzt bist du wieder wach, jetzt kannst du auch da hinfahren und kurz fragen. Den Wagen so mit Warnblinker davor abgestellt, an der langen Schlange vorbeigelaufen, dann so, kannst du hinten anstellen? Nee, ich wollte nur kurz was fragen. Ich habe meine Brille hier gestern. Genau, eigentlich ein mega Trick, um reinzukommen. Ich habe meine Brille hier verloren gestern Nacht. Ja, dann komm kurz rein, gehst am Kassenhäuschen vorbei, vorne rechts um die Ecke, fragst du mal an der Garderobe und die gaben da gerade alle ihre Jacken ab und so, hallo, ich habe hier gestern meine Brille verloren. Ja, Moment, ich hol dir mal kurz die Kiste mit den Fundstücken der letzten Nacht. Und da waren diverse Dinge drin, die ich jetzt hier nicht näher zitieren möchte. Aber das dachte dir auch, was für, also A, was für ein absurder Moment, aber auch wie wild Nächte waren. Ich habe aber gar keinen Bock mehr auf solche Nächte.
Aber was du gesagt hast, dass du, das finde ich spannend, kannst du das wirklich gut alleine im Club oder auch im Restaurant sitzen? Kannst du das oder ja. sind das zwei unterschiedliche Dinge?
Nee, also Restaurant würde ich mich nach verschlingen gerade, mich alleine in ein Restaurant zu setzen. Es ist natürlich immer traurig, ernsthaft? Also wenn ich andere Leute sehe, die alleine im Restaurant sitzen, denke ich mir dann immer so, Mensch, was muss das für ein Leben sein? Aber mein Gott, ich weiß nicht, reist du viel beruflich?
Jetzt gerade nicht, aber hin und wieder, also vor dieser ganzen Pandemie bin ich schon so ein bisschen hin und her gefahren, aber dann gehe ich nicht, ich traue mich das nicht. Ich kann das nicht gut aushalten, dieses alleine sitzen. Weiß ich nicht.
Ja, aber ich mag das irgendwie, weil also ich kann das dann immer, das klingt jetzt total böse allen Menschen gegenüber, mit denen ich jemals essen war, aber ich kann es total genießen. Ich habe dann so eine ganz andere Wertschätzung okay. dem Essen gegenüber, weil ich dann auch so, ich sag mal, wenn man mit Freunden essen geht, ja, dann ist es ja meistens so, man unterhält sich, dann kommt das Essen, dann isst man unterhält sich, dann gibt's Wein, dann gibt's noch einen Nachtisch, dann gibt's eine Vorspeise, was auch immer. Aber man hat gar nicht so die unmittelbare Wertschätzung dem Essen dann gegenüber, weil man halt eigentlich viel mehr Zeit mit den Freunden verbringt, als das, zu essen. Also denn man hat irgendwie ein sehr ausgewähltes Restaurant, wo man ewig auf den Tisch gewartet hat. Dann ist es wiederum anders, dann ist es fast irrelevant, dass Freunde dabei sind, da will man einfach nur das Essen genießen. Aber ich kann das total gut für mich alleine, ich bin ja öfter dadurch, dass ich privat in München lebe, aber beruflich in Berlin bin, und dann kann ich das total gut mich abends ins Hotelrestaurant setzen, als das noch ging und auch wenn es wieder gehen wird, und mir dann da ein Glaserl Wein bestellen und eine Vorspeise, eine Hauptspeise und eine Nachspeise, dann daddel ich ein bisschen auf dem Handy rum parallel und mache noch Mails oder so, das genieße ich richtig, das ist für mich so fast zeremoniell für, wenn ich unterwegs bin, zum alleine schlafen gehen.
Das ist ja lustig. Und ich kriege schon Panik dann morgens im Frühstücksraum. Und ich schlinge dann, ne? Ich bin dann in 10 Minuten bin ich fertig. Ja.
Warum?
Ja, weil ich das nicht, weil ich dann immer denke, jetzt gucken alle und dann werde ich hektisch und habe das Gefühl, oh, jetzt hängt irgendwie das halbe Ei noch im Mundwinkel und jetzt gucken die, dass die nicht richtig essen kann. Und dann bin ich so in 10 Minuten fertig. Danke, war echt, danke, schön.
Aber das ist doch, also ich finde, also beim Frühstück bin ich auch anders. Frühstück lasse ich mir immer aufs Zimmer kommen.
Ja, das habe ich noch nie gemacht, so weit bin ich noch nicht.
Nee, na, das ist doch Quatsch. Das ist doch wirklich Quatsch. Das stimmt auch nicht, ich hoffe, das weißt du. Aber das ist für mich eher so, weil morgens, ich bin nicht so der, bist du ein Morgenmensch?
Ja, leider doch.
Wirklich?
Ja, also ich bin eher, ich kann gut früh auf, also was heißt früh? Ich bin ja seit 20 Jahren im Schichtdienst, also deswegen kann ich das auch nicht mehr sagen, aber früher war das so, wenn du mich ab 7 war okay, dann war ich nicht maulig.
Bist du so, bist du so eine schlecht gelaunte morgens?
Nee, gar nicht.
Nee?
Gar nicht. Also da bin ich schon so, hey, so, fertig, okay. Alles gut und ich traue jetzt nicht so, oh, kann ich nicht noch eine Stunde? So, ja, das gar nicht.
Oh Gott, so bin
und
ich.
Das ist jetzt halt durch halt 20 Jahre Wechselschichtdienst habe ich halt gar keinen Rhythmus mehr und das ist dann echt fatal. Also das ist dann so dieses Morgens, wo du auch manchmal im Spiegel guckst und denkst so, oh, geil, also wirklich vorne an der Baustelle noch einmal unter die Dampfwalze gelegt. Wie soll das denn jemals wieder das Gesicht werden, was du gestern Abend noch irgendwie in die Kamera gehalten hast? Respekt, Frau Zawakis.
Ja, ach, aber da bin ich zum Beispiel ganz anders, weil ich bin null so ein Morgenmensch und ich brauche dann morgens eine sehr hohe Effizienz. Das heißt, ich liege im Bett, nehme den Hörer in die Hand und sage, ich hätte gerne, ich esse auch immer das Gleiche, ich esse immer 3 Spiegeleier-Omelette mit Käse, Pilzen und Spinat. Das ist meins. Das ist für mich so ein ganz klassisches Hotelfrühstück. Dazu hätte ich gerne einen Orangensaft und ein Cappuccino. Und dann gehe ich quasi mit dem Telefonat, lege ich auf, gehe duschen, ziehe mich an, dann klopft's an der Tür, dann kommt das Essen. Dann dauert das genau 20, 25 Minuten und mein Morgenzeremoniell ist beendet.
Wow.
Das ist wahrscheinlich jetzt nicht viel länger als deins, aber nee, die schlingen ja nicht so, weil ich das halt einfach dann anders organisiere, weil ich weiß nicht, wie es, aber ich bin zum Beispiel ganz schlecht, wenn ich vor einem Buffet stehe, mich zu entscheiden, was ich nehme. Das kann ich nicht.
Ja, ich nehme ja auch immer, also ich mache das ja im Hotel, ich liebe ja diesen Speck, Bacon, den mache ich mir sonst nie und davon, das ist wirklich so, und vielleicht ist das auch der peinlichste Moment, weil ich denke, ich esse eigentlich für 3. Guck nochmal weg, nein, ist alle. Ihr nehmt die Eier, ich nehme den Speck.
Aber hast du dann das Gefühl, dass du beobachtest, weil du eben auch meintest...
Weiß ich nicht. Vielleicht bilde mir das wahrscheinlich nur ein und dann kann ich nicht essen. Und dann hast du ja diesen Bacon, der ist dann ja gefühlt manchmal einen Meter lang und dann kann ich mir den ja nicht quer reinschieben. Und dann bröselt der und dann bist du so, ich nehme jetzt die Finger, weil es einfach am praktischsten ist. Aha. Ich kann den nicht mit Messer und Gabel, weil es krümelt alles. Und ich will aber so einen Meter in mir drin haben, Bacon. Für den Geschmack. Bacon, ja.
Ich hatte eine Zeit lang, ich bin mittlerweile an so einem Punkt, wo ich sehr wenig, also gerade dann, wenn ich nicht weiß, wo es herkommt und was es ist, habe ich immer so ein Misstrauen in die Qualität des Fleisches, gerade auch bei so Bacon. Ich will es jetzt nicht madig machen, aber gerade bei so Bacon-Sachen denke ich mir dann immer so, naja, ob die da wirklich, naja, egal. Ich habe dann immer eine Zeit lang, habe ich diese Nürnberger Würstchen zum Frühstück gegessen.
Das kann ich
mit
nicht.
Mit Krähen, also mit hier Meerrettich. Da haben auch immer alle, und da habe ich mich auch immer so schlecht gefühlt. Das Eklige bei so Würstchen ist ja, die sind ja aber so fettig, ne, dass die danach aus jeder Pore des Körpers so eine Stunde anderthalb später das Fett wieder rausdrückt. Das war wirklich zu eklig. Das habe ich dann auch
immer aufgehört. Und aufstoßen durch Meerrettich und dann mit Nürnberger Würstchenduft?
Ja. I love it. So bin ich. Kann ja nicht jeder die Königin herrlich. Der bunten Tüte sein, ne?
Nee, ja, oh, ja, genau, ja, oder des Bacons, ne? Ja.
Oder des Bacons. Aber sag mal, also tatsächlich, um jetzt mal so ein bisschen, ich glaube, die meisten wissen, wer du bist, alleine deswegen, weil 14 Millionen Menschen die Tagesschau schauen, aber du hast tatsächlich, das hieß so, ne, Königin der bunten Tüte, oder?
Genau, das war mein erstes Buch, ich bin ja quasi ein Kioskkind.
Ja.
Ein klassisches Gastarbeiterkind und als meine Eltern
einen Kiosk
dann
zu Hause, ne?
Genau, also meine Eltern sind halt aus Griechenland hierher gekommen Anfang der 60er und haben halt erst in Fabriken gearbeitet und irgendwann in den Ende der 70er, Anfang der 80er hat Deutschland halt gemerkt, wir haben ja jetzt super Maschinen, die Arbeit viel günstiger machen, so ihr könnt wieder zurück, ihr wolltet doch eigentlich zurück.
Ja.
Und dann war so, ja, jetzt haben wir aber irgendwie Kinder und die gehen aber auch schon in die Schule. Wir wollten jetzt eigentlich doch noch hier bleiben. Und dann sind ja diese ganzen Restaurants entstanden und.
Die ich liebe übrigens. Ich liebe griechisches Essen.
Ach, herrlich. Ne? Schön.
Wirklich. Da haben wir auch einen gemeinsamen Freund, Michalis, mit dem ich damals auch dieses wunderbare Magazin JWD machen durfte.
Ja.
Und da waren wir immer bei Gruna, da um die Ecke gibt es diesen einen Griechen auf der Ecke. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt.
The Grease. War auch von Michalis. Von The Grease.
The Grease heißt er, genau. Auch Michalis.
Ja, genau. Alle Jungen heißen Michalis bei uns.
Ich dachte immer Jorgo.
Ja, auch. Und Costa.
Und Costa, das stimmt. Ja, lustigerweise stimmt wirklich. Krass, ja. Dimi, kenn ich auch noch, Dimitrios.
Genau.
Aber genau, da hattet ihr dann quasi einen Kiosk.
Genau, und dann, weil wir nicht nach Essen riechen wollten und wir gesagt haben, nee, also hier Imbiss geht schon nicht und auch hier nicht.
Von wem hast du die humoristische Ader? Von deinem Papa oder von deiner Mama oder von beiden?
Das kommt, glaube ich, eher eigentlich von beiden. Also wenn ich mir den Opa und auch so die komplette Mannschaft um meine Mutter herum, also meine Mutter ist auch lustig, versucht immer so ernst erst anzufangen und dann pinkelt die sich vor Lachen manchmal in die Hosen mit 82. Und es ist wirklich so. Oh Gott, weißt du, wenn sie dann nicht mehr reden, das sind die schönsten Momente. Und das habe ich immer genossen in Griechenland, wenn dann wirklich alle da waren, dann hast du halt so eine Tafel mit 20, 25 Leuten und die sind halt alle saulustig. Obwohl das, und jetzt auch in der Krise hat man das wieder gemerkt, obwohl die echt harte Zeiten hatten, die hatten immer was zu lachen und du hast denen das nicht angemerkt. Das ist dann nicht wie hier, wo du denkst so, oh Gott, ey, wir nehmen uns jetzt alle das Leben, weil das ist irgendwie das Beste, sondern die lachen halt und teilen sich dann das Essen und dann auch so Freunde in Thessaloniki, dann hat dann halt der eine gekocht, am nächsten Tag hat der andere für alle gekocht. So Hauptsache, man war halt in Gesellschaft und hat sich halt irgendwie schöne Abende gemacht. Und daher kommt das, glaube ich, also doch von so beiden
dieses
Seiten.
Einfach, aber das muss ich auch sagen, das liebe ich. Ich habe auch ganz viele griechische Freunde. Ich habe früher Fußball gespielt da bei mir im Heimatort und wir hatten auch so eine Fabrik, wo auch ganz viele griechische Familien dann damals, glaube ich, gekommen sind, genau wie du es beschrieben hast. Und die Hälfte hat heute auch dann, auch die Kinder haben dann jetzt die Restaurants und Kneipen und so übernommen. Ne? Was ich immer liebe, wenn ich nach Hause komme, dann immer, der eine ist Simon, der sitzt, also Simeon geschrieben. Ich sage immer Simon, ich weiß nicht, ob ich es jetzt noch richtig ausspreche, aber das liebe ich dann immer, wenn ich bei uns im Dorf auf den Markt komme und dann steht er da in der Kneipentür, bei Angelo heißt der Laden, was auch total absurd ist. und dann sagt er immer so, Joko, komm rein und trink ein Bier. Und was ich immer ganz krass fand, dass eigentlich alle meine griechischen und türkischen Freunde ein viel exakteres und besseres Deutsch gesprochen haben, als ich es jemals gesprochen habe. Also das fand ich wirklich faszinierend, also auch in der Aussprache und der Artikulation. Wirklich, ich neige zum Nuscheln, ich bin irgendwie in keinem grammatikalischen Fall wirklich sicher. Ich habe keinerlei Ahnung, warum.
Aber bislang nicht aufgefallen, Joko, wirklich.
Bislang nicht aufgefallen, denkst du. Aber ich finde es halt immer so faszinierend, das mag ich auch total, wenn man in Berlin ist und in Kreuzberg rumläuft und dann, weil man sagt ja dann immer so, wenn du die falschen Leute in diesem Land fragst, heißt immer so, ja, die Kinder von den Gastarbeitern, ne, alles so Rotzgehirn. Und denkst du immer so, nee, Leute, genau der umgekehrte Fall, ne? Da kommt irgendwie die zweite, dritte Generation, die genauso in diesem Land zu Hause ist wie jeder andere von euch auch, aber die haben irgendwie, fand ich das immer faszinierend, so aufgrund dessen, dass, glaube ich, das Hinaufschauen zu Mutter und Vater ein ganz anderes in der griechischen Kultur oder auch in der türkischen Kultur ist, als wir es haben. Und ich finde es immer total toll, dass, wenn man dann so in so Familien reingekommen ist, wie das Miteinander da gewesen ist. Also da habe ich auch wirklich, weil das ist das, was ich eigentlich erzählen wollte, aufgrund dessen, jetzt habe ich ganz weit ausgeholt, die sind halt alle im Sommer immer mit dem Auto dann, das weiß ich noch, da war es dann immer.
Wir auch.
Ja, genau, aber wirklich auch so, mein Vater fährt 28 Stunden durch. Genau. Und da waren immer alle total stolz drauf. Und dann weiß ich noch, dass unsere damalige Grundschullehrerin gesagt hat so, ja, Stergio, das ist jetzt nicht so eine krasse Geschichte, die man erzählen sollte, weil eigentlich wäre das cool, wenn dein Papa vielleicht auch mal eine Pause macht. Nein, der macht das in einer Tour.
Genau, weil dann hat er ja 6 Wochen und das ist halt wirklich das Lustige. Also auch da in dem Dorf oder in dem Nachbardorf meiner Mutter, da stehen dann so 3-geschossige Villen und so weiter. Dann denkst du, wer wohnt da? Ne? Und das sind dann die Griechen, die dann halt hier einen Imbiss oder ein Restaurant haben, 320 Tage im Jahr knüppeln von morgens bis abends und dann irgendwie so den Rest, diese 6 Wochen zelebrieren und zeigen irgendwie so, ich habe es in Deutschland geschafft, dann 100%. Fahren die wieder 33 Stunden zurück und dann geht's wieder los. Malochen, malochen, malochen. So. Und dieses andere mit der Sprache ist, glaube ich, tatsächlich so, bei vielen, die haben das halt als Chance begriffen. Also ich bin halt sehr streng erzogen worden, so nach diesem Motto, streng dich an, wir sind hier zu Gast, du hast hier eine Chance, mach was draus. So, das war so, glaube ich, der Anhaltspunkt zu sagen, okay, jetzt, wir müssen uns anstrengen, wir müssen gut in der Schule sein. Und lustigerweise dazu noch eine kleine Anekdote.
Ja, gerne.
Ich habe, was vielleicht jetzt auf den Beruf, den ich jetzt ausübe, zutrifft. Ich habe, ist in der 2. oder 3. Klasse, muss man ja immer so laut vorlesen, ne?
Ja.
Dann, dafür hat man doch auch Noten bekommen. Und ich weiß schon, das wusste ich immer, dass mich damals das schon genervt hat, wenn andere Kinder nicht richtig betonen konnten.
Wirklich?
Dass immer an, oh, so, weißt du, wo man dann schon so in sich rein, das ist doch das falsche Wort, du musst doch da betonen. Ja. So. So total abgefahren. Und jetzt kommt es ja quasi darauf an der richtigen Stelle zu betonen. Entschuldigung. An der richtigen Stelle zu betonen, damit es möglichst auch ja viele, weil viele zugucken und viele ja auch kapieren sollten. Und das ist mir letztens irgendwann so
aber
in den Sinn gekommen.
Entschuldigung, wenn ich dir unterbreche, aber vielleicht auch ganz gut, dass du kein Gastrokind dann gewesen bist. Ne?
Ja, genau.
Weil die ganzen Gastromenschen betonen ja alles falsch. Das heißt ja dann Restaurant und
nein, heißt das nicht. Verdammt,
genau, nein, das heißt doch nicht Restaurant. Meine Schwester ist Köchin und das finde ich auch immer mega, wenn die dann anfängt, so Geschichten zu erzählen, wo ich mir denke, so grundlegend diese ganze Gastro- und Hotellerie Szene, alles wird falsch betont, ne? Immer irgendwie auf der ersten Silbe vorne denkst du so, nein, es ist nicht richtig, es heißt nicht Restaurant, es heißt Restaurant.
Genau.
Aber
genau. Du wieder, du Klugscheißer, nur weil du beim Fernsehen arbeitest.
Ja, genau, aber ich spaß mir dann ja immer. Ich sag grundsätzlich Leuten viel zu selten die Meinung, glaube ich. Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
Nein, das war schon. Das ist mir tatsächlich letztens erst aufgefallen, dass ich das schon sehr früh in mir hatte, dieses. So heißt
aber
das
hast
nicht.
Du, also ich muss fairerweise sagen, ich erinnere mich noch an den Titel des Buches, weil ich fand den so schön, weil jeder kennt, glaube ich, die bunte Tüte, ne? Wenn man damals eine Mark hatte, ist man, bei uns war es, hieß es Kiosk Rosis, da konnte man auch Billard spielen und mein Vater hat immer gesagt, herrlich. Die Mark ist aber für eine bunte Tüte, nicht, dass du da Billard spielen gehst, weil da drin waren immer nur die ganzen Saufbolde aus unserem Dorf.
In der Trinkhalle.
So trinkhallenmäßig, genau. Und es wurde geraucht und man hat gestunken, damals wurde ja dann drin auch noch geraucht. Ne? Dann bin ich immer nach Hause gekommen am Wochenende, keine Ahnung, wenn man so 14, 15, 16 war. Und dann war man halt natürlich bei Rosis, weil Billard spielen halt das Coolste war, was man machen konnte bei uns im Dorf. Und dann auch noch bei Rosis Billard spielen. Da war es aber dann immer so, diese gemischte Tüte war mein Highlight und Himmi Jimmy habe ich mir immer gekauft,
Himmi
so ein Himbeereis.
Jimmy, oh geil.
Kennst du das noch?
Ja, klar.
Ja, klar. Aber das stelle ich mir total, das stelle ich mir total gut vor. Ich glaube zum Beispiel bei mir ist ganz viel von diesen ganzen Unternehmungsgeschichten, die ich so links und rechts nebenbei mache ich, weil ich immer Bock hatte auf einen eigenen Laden zu Hause. Ich habe immer nicht verstanden, warum wir keinen eigenen Laden haben. Und ich stelle mir das wirklich göttlich vor und habe das Buch leider nicht gelesen, aber ich fand den Titel so schön, deswegen erinnere ich mich daran. Sind das wirklich so Geschichten? Also das ist das alles eine fiktive Story?
In dem Buch sind, sage ich mal, 80% wahr.
In dem Buch.
Ja, 80% wahr, 20% mit erfunden. Aber das meiste ist schon, das ist ja lustig gewesen. Ich war bei Bettina Rust in der Hörbar Rust. Das ist eine Radiosendung beim RBB. Moderiert von, genau. Und die hatte mich netterweise eingeladen, als ich die ersten Male so Tagesschau gesprochen habe, hochschwanger. Und wir hatten halt wahnsinnig viel Spaß. Und dann hat sich damals die Lektorin vom Rowohlt Verlag gemeldet, meinte so, sie müssen darüber ein Buch schreiben. Und ich so, ja, wann denn, ich kann nicht schreiben. Ich mache halt 1,30 ist 1,30 ist 1,30, hat man früher beim Radio gesagt. Also 1:30 maximal. Ja. Und Nachrichten schreiben wie soll ich es denn schreiben? Er ging über die Straße. Nee, dann musst du halt so ein bisschen erzählen, was er dabei erlebt und so. Und ich so, ja, okay. Und habe das dann erstmal ignoriert. Und die hat mich locker gelassen. Und dann habe ich mich tatsächlich mit meinen Brüdern und auch mit meiner Mutti zusammengesetzt. Und es sprudelte nur. Und dann kamen alle Geschichten hoch und ich so, alles klar, das Buch ist quasi schon fertig. Ich muss eigentlich nur noch aufschreiben. Und das war die Schule fürs Leben für mich, ne? Also auch abgehärtet.
Aber ist das dann, also das interessiert mich genau, ist es denn dann wirklich so, dass wenn man dann anfängt zu schreiben, dass man dann irgendwann da reinfindet? Weil ich glaube, viele haben wahrscheinlich irgendwie so diesen Wunsch oder diesen Traum von, oh, ich würde auch gerne mal was aufschreiben. Und ich weiß nicht, wie viele Geschichten ich schon angefangen habe aufzuschreiben und habe aber immer irgendwann festgestellt, so, ach komm, fuck it. Das macht keinen Sinn. Wie bist denn du da reingekommen? Also das ist ja jetzt nicht einfach so, man schreibt ja nicht einfach ein Buch.
Nee, warte mal, ich muss schon mal, ich habe irgendwas im Hals.
Soll ich mal kurz gucken?
Ja, genau.
mach mal ganz weit den Mund auf. Nee, da kann ich aber nichts sehen. Wo bist denn du gerade?
Nee, ich bin in Hamburg.
Ah, du bist in Hamburg.
In einem kleinen Tonstudium von einem Bekannten von mir. Es ist so, dass ich bin im Atlantik. Udo. Das wäre so absurd. Was für ein absurdes
Das wäre wirklich gut. Wenn man kommt, du, magst du, ich kann es nicht nochmal, magst du was trinken? Genau.
Oh Gott, unsere beiden lachen. Deswegen musste ich am Anfang so mich so konzentrieren, nicht zu lachen, weil ich so dachte, dann bin ich sofort. Und wenn du da einen Remix draus machst von deiner und meiner, oh mein Gott.
Ich habe ja überlegt, ob ich meine Lache als NFT verkaufe.
Ja, mach doch.
Ja, mal gucken, was ich dafür kriege.
Ja, genau. Buch geschrieben. Nee, das Gute war, der kann schreiben. Oder der hatte da mehr Bock drauf. Und dann war das so ein Familienprojekt. Und das hat total Spaß gemacht, weil dann bin ich so getriggert worden. Dann hat er nachgefragt und dann sind wieder Geschichten gekommen. Dann habe ich das sozusagen immer eher grob runtergeschrieben. Und er hat die Gabe, da noch Blumen dazu zu packen. Weißt du, das ist halt insgesamt schöner klingt und so. Und dadurch, und das hat echt Spaß gemacht. So, und wie gesagt, ja, Schule fürs Leben, dadurch halt auch abgehärtet und auch so, auch jetzt manchmal so lustig, so mit anderen Muddis um einen herum, so dieses, wovor hast du Angst? Hä? Ja gut, dann gehe ich da hin und sag dem, wenn er das noch einmal mit meinem Kind macht, dann hat er aber gleich sein Gesicht im Sandkasten. Das würdest du machen? Ich so, na klar.
Aber jetzt habe ich gerade, weil ich eben gesagt habe, du, den Satz möchte ich auch mal sagen, das eine Buch oder wie auch immer du es formuliert hast, da siehst du mal, wie mein Gehirn funktioniert, da fängt schon an. In dem Buch war es, so hast du glaube ich gesagt, das habe ich gerade geguckt, das zweite Buch heißt
Etzikietzi, das heißt so lala oder so und so.
Ist griechisch?
Ist griechisch, ja.
Ich kann ja nur die schlimmen Sachen, Nafaskata.
Aber sehr gut ausgesprochen. Ja, Scheiße heißt die Übersetzung und Malaka natürlich.
Malaka,
ne?
Malakies.
Aber du, gute Aussprache, Joko.
Vielen Dank. Bin
lecker, halber Grieche.
Ja, ich hab eine Teil, also ich habe ja wirklich, ich bin wirklich nur mit griechischen Jungs und Mädels groß geworden.
Nafaskata ist wirklich.
Nafaskata. Habe ich aber immer geliebt, weil das war für mich auch immer, ne, NRW und Trier, ne?
Genau.
dieses ganze Aufgezähle und so, das war für mich immer, ich weiß nicht, wir haben bei uns immer nur auf dem Markt rumgehangen bei uns im Dorf, man konnte nichts anderes machen und dann halt zum Fußball gegangen mit denen dann irgendwann mittags zum Training. Und wir haben immer nur da gestanden und es war natürlich immer so, dem Deutschen, ne, also ich hieß auch immer nur die Kartoffel, der Kartoffel haben sie dann immer irgendwelche griechischen Sachen beigebracht. Und es war für mich aber auch immer so ein Riesensport, der ich glaube, da war ganz früh bei mir so klar, so die, wie wichtig mir Anerkennung ist für das, was ich mache. Ne? Es war immer so, Yasu, Bamis Bitti, was weiß ich nicht, ne?
Sehr gut, echt. Also dann hast du aber den griechischen Klang, du klingst ja fast griechischer als ich, weil ich schon diesen deutschen Akzent habe. Also für die bin ich ja dann eh die Deutsch-Griechin da, weil ich die deutsche Sprache ist ja eine sehr harte Sprache.
Ja.
Und wenn du hauptsächlich Deutsch sprichst, also ich spreche lustigerweise auch mit meinen Geschwistern Deutsch eher als Griechisch, hat sich so ergeben. Das macht ja sonst keine normale griechische Familie in Deutschland, die sprechen ja nur Griechisch. Hast du denn nicht diesen harten Akzent? So, und wenn du das dann aber Griechisch sprichst, bist du so, boah, du schläfst. Das hat mir auch irgendwann, war ich im Restaurant, dann meinte eine Freundin, bestell du mal, weil dann kriegen wir ein Uso umsonst. Also früher, als wir noch in der Ausbildung waren. Und er so, du bist Griechin? Schämst du dich nicht? So schlecht, wie du sprichst? Und ich so,
Die Geschichte kann ich aber toppen. Da war ich, meine Familie war zu meinem Geburtstag in München und hat mich überrascht. Und dann sind wir mittags essen gegangen, weil ich mich halt so gefreut habe, dass sie da gewesen sind. Habe ich sie auch gut ausgeführt. Dann haben wir auch mittags schon was getrunken. Und das ist ein Restaurant, da kannst du so kleine Räumchen mieten. Und dann hatten wir so ein kleines Räumchen, weil wir auch so viele waren. Und bestimmt 3-4 Jahre her. Und dann habe ich nur irgendwann zu meiner Schwester gesagt, ey, wenn der Kellner gleich reinkommt, ne, dann stoßen wir nochmal an und dann sagt ihr ganz laut und jetzt nochmal alles Liebe zum Geburtstag, Joko, weil ich hab gesagt, ich schwöre dir, das ist so ein Restaurant, wir kriegen was umsonst.
Linda, und 3 Minuten später stand die komplette Belegschaft mit einer großen Flasche Champagner, Feuer an der Seite, von Fahren.
Happy Birthday to you.
Aber ist wirklich nur aus dem Moment, dass meine Schwester mir zugepustet hat, so, jetzt nochmal alles Liebe zum Geburtstag, Joko, schön, dass wir uns heute alle mal wiedersehen.
Wahnsinn.
Und dann kamen diese verlogenen Kellner rein und haben doch wirklich gesagt, Herr Winterstadt, wir wissen natürlich, dass Sie Geburtstag haben. Wie schön, dass Sie mit Ihrer Familie hier bei uns feiern. Und ich innerlich so, yes! Und dann sind sie raus, wir haben uns alle kaputt gelacht.
Punkt
komplett
in
der Nase entlang geführt.
Das oh Mann, oh Mann. Moment. Darf man wahrscheinlich nicht laut sagen. Aber dann mache ich das in Zukunft auch.
Und
dann
wo das war? Da verliere ich mein Gesicht. Ich habe gerade schon, während ich es erzählt habe, dachte ich so, oh, hoffentlich hört da keiner den Podcast. Ja. Was, du hattest das absichtlich gemacht? Wir kriegen noch 600 Euro von dir.
Genau, und bei mir ist so, Linda, wer? Der Mol?
Das
glaube ich nicht. Nee, das glaub
du
ich
hast
nicht.
14 Millionen Menschen, die diese Sendung
gucken. Ja,
ich finde
es übrigens
interessant, dass du das sagst mit, ich stelle mir das nicht vor. Ich habe, aber es ist vielleicht was anderes, weil du sitzt da natürlich und liest so explizit vor. Also ich kann auch nicht promptern, das ist mein allergrößtes.
Ach so, ja, geil. Ja.
Nee, wirklich, also ich kann wirklich nicht promptern. Ich bin nicht in der Lage zu promptern. Wir haben, wer weiß, wie oft schon ausprobiert zu promptern und auch bei Wer steht mir die Show lief parallel dann irgendwie so am Anfang gesagt, so, mach das Ding aus, wirklich, ich dreh durch. Ich kann das nicht, weil du bist in Gedanken, willst du eine Geschichte erzählen, dann
und dann
irgendwo
das,
auf diesem Prompter ein Wort auf. Bei dir ist es anders, du liest einfach nur vor, aber ich verhaspel mich dann auch immer,
ja,
weil dieser Zeilenumbruch dann nicht sauber ist und so.
Aber das finde ich ja spannend. Und mit Klaas zusammen, der macht das auch nicht, ne?
Nee, können wir beide nicht.
Nee, okay. Ja,
also
aber ich
beide,
glaube,
wir
das
haben,
ist auch
wir haben bei hier die beste Show der Welt, da war es schon so, dass wir dann immer so Gedankenstützen auf dem Prompter liegen hatten, weil da hast du ja, jeder hatte 6 Shows an einem Abend, so du musstest ja 6 Shows innerhalb von A bis Z drauf haben. Das ging gar nicht. Also nicht mit meiner geistigen Flughöhe. Klaas ist ja so jemand, du kennst ihn auch. Der liest ein Buch und kannst danach zitieren von Seite 1 bis 324.
Ja, okay.
Das ist immer so, wenn ich mir die Frage, wie macht er das? Aber das kann ich gar nicht. Aber eigentlich kamen wir gerade hier von was war es, Etsy Kitsy?
Ja, ach so.
Da bin ich jetzt nur, weil ich nur wissen wollte, wie viele Bücher du insgesamt schon geschrieben hast.
2.
2 waren es dann auch. Nur 2 Bücher. Naja,
hatte
ich mir ein bisschen mehr auf für heute. Aber
genau, aber komm.
Gucken wir nochmal.
Solider Anfang, oder?
Bitte?
Solider Anfang.
Solider Anfang. Da gibt's den Zusatz, Solala heißt ja dann übersetzt, auf der Suche nach meinen Wurzeln. Ist das also so? Also hast du das Gefühl, so ist das, um vielleicht auch andersrum anzufangen, autobiografisch, also eine ernsthafte Erzählung aus deiner Sicht? Also zu sagen, so, ich habe das Gefühl, eben, was sind meine Roots? Ich bin zwar hier in Deutschland aufgewachsen, fühle mich auch als Deutsche, bin aber ja halt irgendwie wahrscheinlich ist ja wie in deinem Podcast ist auch immer das Thema, so in Griechenland bist du die Deutsche, in Deutschland bist du die Griechin.
Genau. Und darum geht es.
Ist das so ein bisschen der wie nennt man das, die Ambivalenz deiner Herkunft?
Ganz genau. Also du musst dir das so vorstellen, ich hatte bis zu meinem, weiß ich nicht, Mitte 20 nur den griechischen Pass. So, und dann bin ich einmal und das war ganz normal für mich, und obwohl ich ja besser Deutsch gesprochen habe als Griechisch. Aber das gehörte irgendwie auch familiär bedingt dazu. Ja, ich bin halt Griechin in Deutschland. Mhm. So. Mhm. Wegen Zervakis auch, hört sich ja jetzt auch nicht an wie Schmidt-Müller oder so, klar. Und das wurde aber nie hinterfragt. Also das war immer so, ja, das ist Linda. Tzatziki, ne, oder Zerbelatwurst, so, also dann hat derjenige von mir auch einen Spruch bekommen, und dann war gut, da war dann nicht von wegen, ja, oh, rassistisch und, was hast du denn jetzt irgendwie da gesagt, sondern das hört sich jetzt so doof an, normal, und das sollte man natürlich auch nicht runterspielen, aber habe ich mich nicht drüber aufgeregt, und auch meine Mitmenschen irgendwie nicht. Und danach im Arbeitsleben, ich habe erst in einer Agentur gearbeitet und dann in der Produktionsfirma, beim Radio noch, beim Privatradio, da war das auch nie ein Problem. Und dann bin ich zur 20-Uhr-Sprecherin geworden, und dann hieß es auf einmal, die erste Tagesschau-Sprecherin mit Migrationshintergrund. Und ich so, hä? Schatten.
What's your fucking problem?
Was ist so, ach ja, ich habe ja einen Migrationshintergrund. Das hört sich jetzt übertrieben an, aber so hat sich das tatsächlich für mich angefühlt, weil ich so dachte, oh Leute, jetzt mach doch da nicht so ein Heckmeck drauf. Ja, klar, ich bin nicht blond, ich bin dunkelhaarig, ich habe keine Stupsnase, die ist halt ein bisschen größer, griechischer, aber wenn man das zurechtschminkt, fällt es vielleicht auch gar nicht so doll auf.
Ist so cool.
Und so viel Akzent habe ich jetzt auch nicht. Also ist doch alles entspannt. Und dann wirklich in jedem Interview, auch jetzt zu den Büchern, ja, das nervt sie ja inzwischen, das die erste Tagesschau-Sprecher mit Migrationshintergrund. Ich so, ja, wenn wir es jetzt jedes Mal aufkochen, dann habe ich natürlich auch irgendwann das Gefühl, ich habe ein Problem oder ihr habt ein Problem mit mir. Aber eigentlich hatte ich bis zu dem Moment, wo ich keine Tagesschau-Sprecherin war, überhaupt gar kein Problem. Also was ist euer Problem? So, und das habe ich sozusagen, das war sozusagen der Anlass, das zu sagen. Also ich bin halt so und so. Und wenn man mich fragt, ja, was bist du denn jetzt, mehr Deutsch oder Griechen, sage ich, ich bin Europäerin. Ich kann dir das nicht beantworten, weil ich beides in mir drin habe.
Aber das ist ja eigentlich interessant, weil ich finde, da wird ja ein Problem sofort klar, nämlich, dass nur durch Medien dir etwas angetragen wurde, was du selber null gefühlt hast, was wahrscheinlich niemand in deinem Umfeld, der dich kannte, irgendwie in irgendeiner Weise als relevant betrachtet hätte. Aber dadurch, dass Medien dich auf einmal zu etwas machen, was du dann bist, weil die Medien das machen, weißt du halt einfach, okay, wie werde ich dieses scheiß Ding jetzt wieder los, weil es braucht kein Mensch.
Genau, und im Umkehrschluss hinterfragst du es dann irgendwann und fragst so, sag mal, habt ihr mich jetzt nur genommen?
Oh Gott,
weil ich diese also diese Tage gab es auch, wo ich so dachte, okay, kann ich es vielleicht doch nicht so gut, obwohl ich 10 Jahre beim Radio gearbeitet habe und da auch Nachrichten gemacht habe. Aber habt ihr mich jetzt genommen, weil ich diesen Migrationshintergrund habe? Und das fände ich tragisch. Also ich kann es nur bis heute hoffen, dass es nicht so ist. Aber dass du fängst dir an, irgendwie so komische Gedanken zu machen. Und das ist echt crazy.
Ja, das ist verrückt, ne? Wie wenig. Also ich meine, eigentlich ist es ja schon traurig, dass wir in einer Zeit leben, und dann denke ich mir auch mal, auf ganz vielen anderen Ebenen ist es ja genauso, wenn du bedenkst, was, wir sind im Jahr 2021, worüber reden wir hier eigentlich?
Ja.
Dass wir in einer Zeit leben, wo das dann irgendwie noch so ein Merkmal sein muss, was man einem dann irgendwie noch so aufdrückt, weil es irgendwie irgendwer glaubt, und das ist ja auch so etwas, was ich total schrecklich finde, das ist die geilere Geschichte, weißt du, das ist so.
Ja, oh, schrecklich.
Ja, aber es ist ja wirklich so, also ich bin mittlerweile auch so, ich habe gar keinen mehr so großen Bock auf Interviews, weil du kannst ja mit gar niemandem mehr so richtig frei reden, auch selbst in so einem Podcast-Situation wie jetzt, habe ich immer so eine zweite Ebene mitlaufen, so, was ist zitierfähig und was nicht. Und das finde ich total traurig, genau, dass man nicht mal frei sich miteinander, dann sollten wir vielleicht auch keinen Podcast wählen, wir können ja nochmal telefonieren danach, aber weißt du, was ich meine? Dass man immer so aufpassen muss, weil aus jedem aus allem, was gemacht werden kann, was du im Zweifel gar nicht beabsichtigt hast oder was dir angehaftet wird, wo du denkst, das will ich gar nicht, weil das bin ich nicht. Ihr habt doch gar keine Ahnung, wer ich bin. Warum schreibt ihr so über mich?
Ja, und genau das empfinde ich genauso. Und es nimmt uns so ein großes Stück an Freiheit. Jetzt kann man natürlich sagen, die sich aber immer betroffen fühlen, die haben jetzt endlich die Möglichkeit auch zu sagen, nee, aber so wie es bislang lief, geht es halt auch nicht weiter. Lustigerweise, alle, ich sag jetzt mal, damaligen Ausländerkinder, die hatten das alle nicht so. Also vielleicht, weil wir auf dem Gymnasium waren und dadurch sozusagen eher privilegierter waren, was Bildung und so weiter anging. Aber ich hatte, ich komme jetzt aus keinem Haushalt, wo es Geld gab, ne? Im Gegenteil. Also ich weiß noch, wie es ist, beim Arbeitsamt oder beim Sozialamt Anträge zu stellen. Ich musste den rosa Zettel vorne abgeben, wenn es um Klassenreisen ging und so. Also da war ich überhaupt nicht privilegiert, aber ich hatte nie das Gefühl, dass ich hinten anstehe. Und jetzt ist es so, also wir stellen uns gegenseitig so häufig ein Bein, auch so mit Gendern, das finde ich auch noch. Kannst du das gut? Also redest du mit Sternchen oder sagst du Bürgerinnen und Bürger?
Ich sag jetzt nicht, wer mir die Nachricht geschrieben hat, aber ich weiß noch, bei Wer steht mir die Show habe ich das auch so das erste Mal versucht, konsequent durchzuziehen. Aber es ist natürlich eine total normale Unsicherheit dabei, dass du es dann im Zweifel auch noch falsch machst und dann in Situationen, wo es dann irgendwie auch gar nicht gepasst hatte, weil man dann feststellt so, hier hat es jetzt gerade gar keinen Sinn gemacht, weil man da erst noch für sich reinfinden muss. Aber ich finde es total gut, dass es das also und auch richtig, dass es das gibt, dass man da hingeht und sagt, komm, das ist jetzt einfach so und das müssen wir einfach akzeptieren, dass es so ist, weil andersrum war es halt nicht richtig. Also mir fällt es mittlerweile eher auf, wenn Menschen dann immer nur von der männlichen Seite quasi sprechen.
Das stimmt,
sprechen,
das passiert mir auch immer so, genau.
Genau, dann fällt es mir auf und dann denke ich mir so, es ist richtig, dass wir das haben und es muss viel mehr in den normalen Sprachgebrauch übergehen, aber da hatte ich halt auch eine Sendung, da habe ich mich wirklich komplett verzettelt und dann hat mir ein netter Kollege, nochmal Namen werde ich jetzt hier nicht sagen, der mir dann nur eine Nachricht geschrieben hat, in der er dann auch alles gegendert hatte, weil ich meinte, hat's dir denn gefallen? Und so, also die Sendunginnen fand ich wunderbarinnen, aber er meinte so, du, alles gut, aber vielleicht machst du dir nochmal Gedanken dazu, wann man gendert und wann nicht. So, und das fand ich auch richtig, dass man dann nochmal den Hinweis bekommt, aber wo, wenn nicht, im Alltag gelingt es mir komischerweise ganz gut. Wenn ich dann aber in so einer Situation bin wie hier oder in einer Sendung, habe ich da fast Schiss, was falsch zu machen und bin dann eher in so einer Position, dass ich versuche, den Satz so zu formulieren, dass ich nicht in irgendeine Gender-Thematik reinlaufe.
Ja, sorry, dass ich angesprochen
habe. Nein, gar nicht. Das ist ja, aber ich finde es auch, da sollte man ja auch offen drüber sprechen können, aber trotzdem weiß ich, während wir drüber sprechen, irgendwer wird sich wahrscheinlich jetzt greifen und sagen, Winterscheid fällt das Gendern schwer.
Ja, oder Zerwakis, von der hätte ich auch was anderes erwartet. Ich glaube,
ja,
es ist
genau.
Einfach...
Ja, genau, und die Tagesschau-Sprecherin, also das ist so, ich finde es nur so schade, dass man, weil Themen manchmal auch so anders aufgefasst werden, weil sie dann klicken, einfach eine Aufbereitung finden, die der Realität nicht gerecht wird. So, und das finde ich dann immer noch zusätzlich schade. Und dann, wenn man auch wirklich weiß, also was ich eben auch bei dir eingangs meinte, dass man eigentlich wie so ein Stempel von den Medien aufgedrückt bekommt, den man selber null gefühlt hat und der auch null in dem Bewusstsein ist und man erst dann anfängt, sich Gedanken um Themen zu machen, die auch viel, also ich finde, da müssen sich die ganzen KollegInnen da draußen durchaus mal Gedanken dazu machen, welche Tragweite auch teilweise dann Berichterstattung hat für die Person, über die berichtet wird. Und ich finde, das wird leider Gottes für die Story manchmal so ein bisschen vergessen. Und da geht es mir nicht darum, dass wenn jemand was falsch gemacht hat, dass man den mit Samthandschuhen anfassen soll, aber wenn da jemand ist, oder ein anderes Beispiel jetzt im Jokolade-Kontext, ne, ich habe dieses Schokoladenbaby da irgendwie gelauncht, was ich total liebe, weil es eine gute Sache ist. Und da gibt's, wer weiß, wie viele Konzerne, die richtig Dreck am Stecken haben in diesem Kakao-Business. Und dann gibt es halt aber JournalistInnen, die auf einen zukommen und sagen, naja, aber ich sehe gerade, ihre Ingredienzien sind nicht alle bio. Und denke ich mir so, ey, are you fucking kidding me? Ich versuche wirklich eine Veränderung herbeizuführen und nicht, dass ich das nicht haben wollen würde, dass alles Bio ist. So, manchmal geht es einfach nicht, da müssen noch Prozesse entwickelt werden, damit auch dieses kleine Teilchen in der Jokolade da Bio ist oder noch fair gehandelt sogar, weil es gibt einfach Sachen, die gibt es gerade nicht. Naja, aber da hätten sie ja schon. Denkst du mir so, ja natürlich hätte ich schon, aber greifst du jetzt gerade mich an, der mit seinem privaten Geld ein sinnvolles Vehikel gefunden hat, um ein Thema anzusprechen, was riesige Konzerne, die Milliarden damit machen und ihr nicht drüber berichtet, einfach ignorieren seit Jahren, dass dieses Problem da ist, da fühle ich mich richtig und das ertrage ich nicht. Ich ertrage keine unfair oder wie nennt man das, wenn es unfair wird, drehe ich durch oder wenn es ungerecht wird, drehe ich durch und das verstehe ich nicht. Warum wird dann darauf rumgeritten, dass von 26 Bestandteilen einer Schokoladentafel die Bestandteile einfach, ja, aber Bio haben sie die nicht gemacht. Nee, sorry. Ich konnte nicht.
Ja, aber
nicht.
Du bist halt Joko mit 1 Million Followern auf Instagram, mit Shows und so weiter und das ist, dich kennt jeder und das bedeutet Klickzahlen für diese Zeitung oder für was auch immer, wenn sie eine Story mit dir haben. Und das ist ja dieses perverse Geschäft. So, das durchblicken
aber hast
ja
du
die
Gefühl,
meisten.
Das wird mich tatsächlich, also wenn es zu dünnes Eis hört, hebt die Hand. Aber weil da, deswegen muss ich sagen, liebe ich ja auch unser Land, dass wir die öffentlich-rechtlichen Medien haben. Und sowas wie die Tagesschau. Das meine ich ganz ehrlich. Ich sage jetzt nicht, weil du es bist, aber ich habe sogar irgendwann, glaube ich, mal einen Tweet abgesetzt in dieser ganzen Pandemie, als dann irgendwie so die ersten Querdenker kamen. Und ich dachte, das kann doch alles nicht wahr sein. Und auch in diesem ganzen Berichterstattung zu Trump und Co., wo ich mir denke, oh, Gott sei Dank gibt es solche Instanzen wie euch da. Aus dem einfachen Grund, weil es wirklich ganz sachliche, faktische Berichterstattung ist. Punkt.
Und
keine
das
Wertung.
Ist ja insofern das Gute für mich. Ich bin ja gar nicht so oft im Fokus. Also vielleicht durch meine Bücher, aber das ist ja, also die, ne, das ist ja dann wird die Geschichte und dann wird sozusagen ein bisschen die privatere Linda angestrahlt. Aber ansonsten bin ich halt durch diesen Job, finde ich, in der öffentlichen Berichterstattung gar nicht so sehr statt. Es sei denn, ich hänge betrunken irgendwo an der Bar rum und es ist gerade ein Bildreporter dabei. Da habe ich natürlich Pech gehabt. Oder ich tanze in einer Tanzshow, was ich jetzt nicht vorhabe. So zum Beispiel. Ja. Dann bist du halt auch Teil dieser Berichterstattung. Wenn du das aber nicht großartig bedienst, dann suchen sie sich was und dann bist du halt die erste Tagesschau-Sprecherin mit Migrationshintergrund, weil ansonsten nicht
aber,
viel
aber,
da ist.
Aber wo ich eigentlich darauf hinaus wollte, ist so, merkst du das auch, weil du wirst ja wahrscheinlich dann auch Journalistinnen in deinem Umfeld haben, mit denen man zu tun hat, einfach aufgrund dessen, weil es ja dann auch, sag ich mal, deine Crowd so ist, die dich auch umgibt, dass da welche sind, die dann irgendwie so einen anderen Arbeitsethos entwickelt haben, weil die Geschichte dann geil klickt. Das finde ich irgendwie so, das würde mich interessieren.
Also das ist bei uns nicht. Bei uns ist es tatsächlich so, nee, wir müssen darauf achten, dass jeder eine Meinung, also dass alle Parteien, die im Bundestag vertreten sind, auch zu hören sind. Dann hast du auch eine Stimme von den Linken, von der AfD und von der FDP, die jetzt auch sagt, so, ey, das, was Merkel gerade gemacht hat, das geht nicht, es ist nicht Zeit für die Vertrauensfrage. Ist zwar schön, dass sie sich entschuldigt, aber das ist dann ja nicht unsere Meinung, aber unsere Aufgabe ist es, alle Meinungen abzubilden, ja. Genau. Und da kann man jetzt mich auch für anprangern, aber da fühle ich mich auch sicher und da kann ich auch voll dahinter stehen, weil ich das Gefühl habe, ja, das machen wir wirklich. Und das machen wir nicht, weil das Thema besser zieht als das andere. Natürlich müssen wir abwägen, was ist interessanter, ne? Welches, manchmal hast du ja auch eine Überlänge oder du merkst, oh, die Geschichte kommt noch rein. Okay, dafür lassen wir die NIF, also die kleine Nachricht weg, weil die ist dann im Vergleich zu der Meldung, die jetzt reingekommen ist, fällt die halt hinten über. So, weil du hast ja nur diese Viertelstunde. Also das ist sozusagen, das sind unsere Prozesse, wo wir aussieben müssen, was kommt rein und was nicht. Aber der Teil der Berichterstattung, den empfinde ich auch als sehr neutral, Gott sei Dank. Und ist nicht
total, aber deswegen sage ich ja, also ich bin ja dankbar für genau solche Instanzen, wo du halt weißt, ne, alles ist gut. So, da kannst du immer einschalten und du weißt, es wird dir nichts meinungsbildend im wahrsten Sinne vorgegeben, sondern du kriegst halt einfach so serviert, wie es ist und die Meinung musst du dir aber selber dann dazu machen. Und das finde ich eigentlich ja das Richtigere, auch wenn der ein oder andere das ja sich gerne auf die Fahne schreibt oder die ein oder andere gerne auf sich auf die Fahne schreibt, zu sagen, dass man sich seine Meinung selber bilden soll. Das heißt, die NIF sind immer diese kleinen Meldungen.
Wo ich
hast du Anchorman gesehen? Kennst du den Film?
Ja, oh Gott, lange ist her. Ja, genau.
Also da gab es dann irgendwie dieses Skrull, was auf Wasserschienen fährt im Zoo. In San Diego Zoo, there is a squirrel that can water ski. Und dann haben die noch sowas hinten rausgehauen. Sowas habt ihr aber noch nie gemacht, ne? Oder was war die absurdeste Meldung vielleicht? Weil ich erinnere mich noch, ich musste einmal in der ProSieben Newstime moderieren und musste es wirklich tatsächlich im Rahmen eines Beitrags, ich weiß gar nicht mehr, was da das trojanische Pferd war, dass ich da die Newstime moderieren durfte. Ich glaube, wir haben gesagt, dass es mein größter Traum ist. Und dann hat Klaas mich angerufen, live in der Newstime, und ich habe danach, da haben sich wirklich die Senderchefs von ProSieben gegenseitig die Köpfe eingeschlagen, wie wir das denn torpedieren konnten, wo ich mir dachte, so, well, also dass ihr nicht gedacht habt, dass wir da irgendwas vorhaben, das muss man auch an eurem Verstand zweifeln. Aber da weiß ich noch, da war die letzte Meldung, heute ist Tag des Brotes. Und dann dachte ich mir so, ey Leute, ich habe eine Sendung torpediert, wo das Tag des Brotes gefeiert wird. Ja. Sowas habt ihr wahrscheinlich noch nie gemacht, Gott aber kannst du dich auch an irgendeine Meldung erinnern, die bei dir so signifikant als absurdeste hängen geblieben ist?
Oh Gott, oh Gott, oh Gott.
Wahrscheinlich mal. Ja, es ist sehr gute Frage so von mir, sei ehrlich, aber es ist immer schwer, wenn man das dann ausgraben
muss. Also ich sage mir so, ich bin froh, dass wir, ich glaube, wir hatten tatsächlich irgendwann mal ein Zoo-Baby, wo ich auch schon so dachte, oh nee, und du hast, genau, ich glaube wirklich, irgendwie so ein Eisbär-Baby, was total selten, und ich schon
Knut.
So, vielleicht war es sogar Knut, ich habe keine Ahnung, es war so vorher nur Katastrophe und dann musstest du selber nochmal so, im Berliner Zoo ist heute, wer auch immer, und dann merkst du ja, dass die Stimme auch so, du musst dann ja heiter sprechen und musst ja, wenn du eben noch im Afghanistan-Einsatz unterwegs warst, kannst ja nicht in dem Duktus weitermachen, und das war schon so. Ich kann es aber nicht beschwören, aber das war wirklich so, dass ich auch so nochmal nachgefragt habe, seid ihr sicher, dass wir das machen wollen? Oder irgendein Tier, was total selten auf die Welt, aber das ist wirklich selten, und das ist halt das Schöne, du stehst da und musst dich halt für nichts schämen. Das ist wirklich
ja,
toll.
Aber ich finde auch, also das ist ja, also A, finde ich es, egal wer da steht von euch, ne, es ist immer so wahnsinnig souverän, Punkt.
So, ja. Ne?
Also aber wirklich, das finde ich das Geile an dieser Sendung, weil keiner erwartet einen Gag, ne? Du hast nicht dieses, du schaltest ja nicht die Tagesschau aus und denkst dir so, oh, heute habe ich aber wenig gelacht, das war eine Scheißfolge.
Ja, aber genauso, also letztens hatte ich einen Hustenanfall. Aus dem Nichts, ich hatte einen Frosch im Hals. Und war wirklich so im Satz so, so. Und das wurde natürlich gleich ausgeschnitten. Ich habe Bonbons zugeschickt und dann auf Twitter, oh, endlich mal was los in der Tagesschau. Die freuen sich ja über jeden Versprecher.
Ja.
Was hatte ich denn irgendwann mal? Pep Guardiola ist mir nicht über die Lippen gekommen. Also schon ein bisschen länger her, hier der ehemalige Trainer von Bayern München.
Und ich
Bayern, Pep Guardiola, Pep Guardiola. Pep Guardiola, so dann merktest du, hast mich nicht gesehen. Und das war damals wirklich im neuen Studio. Und dann habe ich vergessen, dass es noch so eine Rückfahrt gibt von der Kamera. Also da, und man sieht mir, und ich hau mir die Zettel vors Gesicht, weil ich mich selber so ärgere, und das findest du auch auf YouTube. Das habe ich gemacht. Ich so, du, wie doof bist du. Also Gott sei Dank war das Mikro aus. Aber ich habe Pep Guardiola nicht über die Lippen bekommen. Hatte irgendwie eine Sprachstörung an dem Tag. Und hau mir wirklich diesen Stapel Zettel gegen das Gesicht. Und das findest du auf YouTube. Deswegen war ich damals bei Stefan Raab eingeladen noch. TV Total.
Ach, die alten Raab-Zeiten. Ach, wie gut, ja.
Ja, so. Das.
Aber dass mal das Mikro am Ende offen geblieben ist oder so, das hat es auch noch nie gegeben. Ne? Das finde ich auch mal beachtlich.
Doch, das gab es ja mal bei Jan Hofer, ne? In so einer Zwischensendung. Ich weiß nicht, ob du, da gibt es ein ganz, musst du mal Klaus-Erich Bötzkes und Jan Hofer angeben.
Ah, okay.
Und ich weiß nicht mehr, wie es war, und ja, nee, meine Immobilien, nee, das läuft gut, sagt dann Hofer irgendwie, weil er das irgendwie falsch verstanden hat. Es war echt so, oh no, bitte. Da war das Mikro leider offen, ja.
Ach, wie gut. Aber ich finde, das ist eine tolle Welt, in der du da bist. Aber man muss wirklich, also das ist, vielleicht steht mir das nicht zu und versteht das jetzt bitte nicht falsch, das klingt ja so väterlich, aber ich habe ja immer so die große Frage, wenn ich dich jetzt hier erlebe, und ich durfte dich auch schon das eine oder andere Mal anders erleben, fragt man sich so, gibt es eigentlich sowas wie ein Moment, wo man sagt, wenn man die Tagesschau moderiert, darf man nichts anderes moderieren? Weil man fragt sich so, warum moderierst du nicht irgendwie noch 20 andere, oder 20 andere Sendungen jetzt nicht, aber es wird ja eine geile, gute Entertainment-Show, würde ja total funktionieren. Aus dem einfachen Grund, weil sich das in meinen Augen nicht ausschließen würde, dass man die Tagesschau moderiert und dann auch noch eine gute Entertainment-Show hat. Weil da finde ich, wenn man dich erlebt, du bist ja prädestiniert eigentlich auch für Entertainment.
Ja.
Aber hast du deswegen auch mit sowas wie mit deinem Podcast angefangen, weil du einfach dann so eine Spielwiese hast, wo du dich nochmal austoben kannst?
Genau. Also der Podcast, muss man auch ehrlich sein, war eigentlich auch eine Formatidee fürs Fernsehen. Mhm. Und das hat aber der Sender nicht gesehen als Format. Und dann bin ich damit, aber ich hatte diese Idee dann immer noch im Kopf und dachte so, ich finde, das ist schon ein Thema. Und dieser Podcast, muss ich sagen, hat mich echt beflügelt, weil ich da, mir fehlt das ja auch, mich so ein bisschen auszutoben. Also ich liebe die Tagesschau über alles, das mache ich sehr gern und ich mache das ja wirklich auch schon lange, weil ich das halt vorher auch im Nachrichtenbereich beim Radio gemacht habe. Aber ich brauche manchmal noch so eine kleine Spielwiese. Vielleicht habe ich auch deswegen dann gedacht, ach Mensch, dann schreibe ich jetzt doch mal ein Buch. Weil ich dann doch noch so, da ist noch so ein kleines...
Da ist noch eine andere Energie vorhanden, die auch
ja,
rausgeht.
Ja, irgendwie so ein kleines Kästchen ist da noch mit so einer kleinen Duracell. So, und wenn die aufgeladen ist, dann funktioniert die manchmal ganz gut. Wenn nicht, dann halt nicht.
Ich hätte aber eine Sendung, also wenn die Sendung auch hätte Gute Deutsche heißen sollen, ne? Ich finde den Titel des Podcasts finde ich unfassbar gut. Ne? Also das muss man dir lassen. Vielleicht solltest du eher Werbetexterin oder so werden.
War ich ja.
Bitte?
War ich ja.
Du warst so Werbetexterin?
Ich, ja, war ich.
Ach, das meinst du eben mit Agentur. Entschuldigung, ja, genau, wir haben jetzt nicht so über den klassischen Werdegang gesprochen. Die Vergangenheit der Menschen interessiert mich immer nicht. Ich will immer nur wissen, was passiert in der Zukunft.
Ich war tatsächlich Werbetexterin.
Ach, wie wirklich? Aber dann macht das ja alles Sinn.
Ja.
Königin der bunten Tüte.
Ja, auch tatsächlich. Von mir, ja.
Ach, wie gut. Was hast du so für Claims gemacht? Kennt man da was?
Nee, ich war ja Junior-Texterin.
Warst du hier auf dieser Texterschule in Hamburg auch?
Nee, es ist total absurd. Ich hatte nach der Schule überhaupt keinen Plan, was ich mache, im Gegensatz zu allen meinen Mitschülern, die in Frankreich
Welcome
studieren
to my world.
Wollten. Ne? Ja, so. Und ich so, was mache ich denn? Und dann wollte ich was studieren, wollte ich hier Gesellschafts- und Wirtschaftskommunikation in Berlin, reichte natürlich mein Durchschnitt, Abi-Durchschnitt nicht, dann hier die Kommunikationswissenschaften in Lüneburg, hat auch nicht gereicht. Und dann habe ich über eine Freundin einen Kontakt gehabt in die Agentur und hatte dann ein Vorstellungsgespräch und meinte so, und sie so, ja, was interessiert dich denn? Ich so, ja, mit 18 sich so Sachen ausdenken, also überhaupt kein Plan, wirklich aus der Schule gekommen und wirklich wie so ein Honk, so, ne? So das und das kann ich mir vorstellen. Sie so, ja, du bist aber hier in der kaufmännischen Abteilung, hier geht es darum, Kostenvoranschläge zu schreiben. Und ich so, ah, ja, aber kann man ja auch mit anfangen, damit man mal so ein Gefühl bekommt. So, und dann habe ich tatsächlich eine Zusage bekommen, absurderweise, und die Dame, die damals für mich zuständig war, hat nicht begriffen, dass ich noch nie in meinem Leben einen Kostenvoranschlag für Weiße Riese Megaperz geschrieben habe. Und sie so, ja, 4C. Ich so, 4C? 18 Eintel? Keine Ahnung. Was ist das? Wo soll ich was eintragen? Und diese Agentur hatte eine Kantine. Und da habe ich mich dann mit den Kreationsleuten total super verstanden und meinte dann so, sag mal, kann ich nicht wechseln? Weil ich habe angegeben, dass ich 8 Monate Zeit hätte fürs Praktikum. Weißt du, wie lange hast du denn Zeit? 8 Monate. Ich hätte auch sagen 3 Jahre, aber ich weiß nicht, warum, ich habe halt 8 Monate gesagt. Also wirklich komplett planlos. Und dann war es so, dass der Texter damals gesagt hat, kennst du noch das Annoncenblatt Avis? Sagt dir das noch was?
Ja, sicher.
So, das war für alle jungen Menschen, die jetzt kommt wieder die Tante mit dem Fax. Es war eine Zeitung, was jetzt eBay Kleinanzeigen ist, als Zeitung. So,
habe ich geliebt.
Oder? Herrlich, oder?
Ja.
So, und die hatten hinten, in Hamburg gibt es einen großen Schrottplatz, der heißt Kiso. Und Kiso suchte einen Werbeslogan. Das war eine Aufgabe. So, denken Sie sich einen Werbespruch aus und gewinnen Sie 1000 Mark, war das damals noch. Mhm. Und dann meinte er so, hier, das ist deine Aufgabe. Und dann habe ich getextet, wo sie für Schrott auch noch Geld bekommen. So, und er so, alles klar, du hast das Prinzip verstanden, du kannst bei uns weitermachen. Und ich so, ach Mensch, super. Und dann, also was waren denn meine Kunden? Meine Kunden waren tatsächlich Weißer Riese,
ja.
Somat, Spültabs, also du musst auch hinten so diese Packungstexte schreiben, okay. Flensburger Pilsener, und da habe ich, glaube ich, ein paar Spots, habe ich mir so ausgedacht. Dann,
Flensnummer dann schon gemacht, das Flens.
Ja. Also, aber das habe ich nicht erfunden, aber ich habe da Hörfunkspot. Genau, ich habe dann bisschen da tatsächlich mitgemacht auch. Und also so Apple hatten wir auch lustigerweise. Da habe ich dann, aber so die Prospekte und so. Also ich habe dann nicht die großen Headlines nicht. Ja. Es gab aber ein Plakat, das weiß ich noch, es war damals für die Bild am Sonntag. Die wollten ihre Kinderseite irgendwie. Und da habe ich dann, wir kümmern uns sonntags um ihr Kind. So. Das war dann, und das war tatsächlich das habe ich dann, wenn du an der Bushaltestelle standst und dann so dein Plakat gesehen, das war schon so, so, und da war ich 18, 19, das war schon.
Das war mein Traumberuf.
Ehrlich?
Ja, ich habe eine werbekaufmännische Ausbildung angefangen. Ach, das und habe die aber abgebrochen, weil ich dann irgendwann genau das, was du gerade beschrieben hast, gecheckt habe, das ist das Kaufmännische. Das hat nichts mit dem Kreativen zu tun. Ich habe nicht mal bei dem Titel gedacht. Oh Gott. Und der Typ, ich hatte halt so eine super, mir auch noch eine kreative Bewerbung einfallen lassen. Weiß ich gar nicht mehr, wie sie war, aber ich weiß noch, dass er meinte, ja, dich haben wir ausgewählt, weil wir fanden die Bewerbung sehr kreativ. Du willst also Werbekaufmann werden, bla bla bla. Und ich so, ja, ich mag diese ganze Welt so, ne? Und der blöde Junge vom Dorf. Ne? Man hatte damals ja, der geistige geil. Horizont war halt bei dem gelben Schild, wo der rote Strich mit Schwalmtal durchging, da war der halt vorbei. Ne? Da gab es halt noch kein Internet. Und dann dachte ich mir halt so, gut, und dann bin ich wirklich jeden Tag, ne, in diesen ersten, ich habe am letzten Tag der Probezeit per Fax gekündigt.
Per Fax, oh, geil.
Das werde ich, und ich weiß auch, da bin ich sogar, es gab bei uns im Dorf, gab es so einen Schreibwarenladen, wo man Faxe verschicken konnte.
Ja, herrlich.
Und von da habe ich das weggeschickt. Den ganzen Tag hat das Telefon bei uns zu Hause geklingelt, weil die natürlich wissen wollten, was Sache ist. Ne? Wollen sie mich, weil es ist eine ganz kleine Agentur gewesen, die dann auch nur, also lustigerweise griechische Kunden hatten, Zantali.
Was ist denn? Ach, Zantali, hier der.
Oder Zantali, Entschuldigung, ja, genau, Uso, ja. Genau, Uso und ja, Weine und so, ach. Genau. Und die haben halt dann den Import und so betreut und
ist das geil.
Aristides Selamatsidis hieß ja, der.
Natürlich, das kann man sich nicht ausdenken. Solche Namen gibt's wirklich, ne?
Gibt's wirklich, ja. Hieß der Agenturinhaber. Und wir haben uns dann irgendwann lustigerweise über Xing wiedergefunden.
Ist das
und
geil.
Hat er mir geschrieben, bist du Joko? Oder da hieß ich bei Xing schon Joko Winterscheid, meinte, bist du Joachim Winterscheid? Der Joachim Winterscheid? Fragezeichen. Und ich habe ihm nur geantwortet, es tut mir leid. Hat er zurückgeschrieben, ist vergeben und vergessen, aber wie witzig, was du für einen Weg eingeschlagen hast. Lustig. Hätte ich nie gedacht.
Ja.
Aber das war ja. das war auch zu der Zeit, wo Camel und so, die Zigarettenmarke, ja. So geile Slogan hatte und so. Und da dachte ich immer so, Mensch, das wäre genau meins. Ne? So, ja. Und Sixt und so war auch schon immer mit dabei. Damals schon sogar. Ne? Also damals muss ich wirklich sagen, wir reden ja von vor 20, 25 Jahren. Fand ich immer mega. Ach, wie geil, hast du das? Aber ich glaube, da ist Hamburg dann wahrscheinlich auch ein gutes Pflaster gewesen. Aber Hamburg war ja damals auch so das Mekka für Werber.
Genau. Ich war bei BBDO, dann gab es ja dann Jung von Matt, hat dann irgendwie Sixt gemacht, Linters war ganz groß, Springer Jacobi, so, ja. Das waren halt so die Agenturen.
Economia gab es noch in der Alster.
Ja, Scholz and Friends, ne?
Scholz and Friends, ja. Stimmt.
Ja, abgefahren. Das ist ja lustig. Machen wir jetzt eine Werbeagentur.
Das ist eigentlich eine Parallele in unserer Vita.
Ja, und auch mit dem ganzen griechischen Umfeld.
Ja.
Malakka, hätte ich nicht gedacht.
Hast du gerade gesagt Malakka?
Ja, Malakka, hätte ich nicht gedacht. Ist ja auch ein Kosewort, weißt du ja.
Ja, das weiß ich. Das ist nicht immer nur. Es gibt auch einen sehr guten Griechen in Berlin, wenn der wieder aufhört. Pikilia heißt der.
Pikilia, den kenne ich sogar.
Oder Pikilia, guck mal, wie ich es alles falsch ausspreche.
Ja, Pikilia, ja.
Da ist ja auch der Maître ist Jorgo. Und der sagt, Joko Malakka.
Ja, genau. Und er weiß, dass er dich eigentlich adoptieren will.
Ja, das ist eigentlich für Family. Ja, da hat mir sogar mal, das weiß ich noch, weil der, das fand ich ganz süß, da hat Raphael, der Fußballer, hat bei Hertha BSC gespielt und hat dann danach auch bei Gladbach gespielt. Und der hat in der Hertha-Zeit, also die Hertaner gehen auch immer da irgendwie beim Pikilia essen. Und dann hatte er ein Trikot von Raphael da hängen. Und das hat er mir irgendwann, deswegen freue ich mich gerade, dass du sagst, wahrscheinlich will er dich adoptieren, weil irgendwann kam ich rein und dann meinte ich so, sag mal, das Gladbach-Trikot von Raphael hängt ja gar nicht mehr da. Und dann hat er mir es am Ende des Essens geschenkt.
Oh. Oh
und das fand ich so toll, da war ich richtig, habe ich gesagt, so, das kann ich ja nie wieder gut machen. Und das Süße war immer, man ist immer da hingegangen und dafür habe ich es auch geliebt. Und dann habe ich so, Joko, magst du Honig? Und ich so, ja, okay. Und dann hat er mir Honig eingepackt. Joko, magst du Uso? Yes. Ich so, ja, hat er mir Uso eingepackt. Und dann hat er immer so, hier, von meiner Familie, alles hier aus dem Griechenland, haben die alle mitgebracht, habe ich ganz viele Keller stehen, kannst du haben.
Ja, und das ist es so. Die denken da nicht drüber nach und das ist einfach.
Ah, ich liebe wirklich die Gastfreude, also wirklich so diese, auch das habe ich auch früher immer geliebt. Also ich muss ehrlich sagen, teilweise war mir auch schlecht, aber wenn ich dann bei meinen griechischen Freunden nach der Schule mit zum Essen gegangen bin, ne, da wurde immer aufgetischt, als wenn irgendwie Hochzeitsbankett wäre. Und dann hieß man so, komm, Joko, isst doch noch was. Und ich war dann irgendwie so alles frittiert, die Küche stand in Fett und man war eh schon so, oh, ich kann nicht. Also in dem Moment, wo du reingekommen bist, warst du eigentlich satt. Und dann musstest du dann noch irgendwie alle, also ich weiß nicht, da gab es immer noch so wie so Knusper-Dinger, da war noch Feta mit drin und so. Mit so,
aber auch so Saranaki.
Also das keine Ahnung, wie es hieß, aber da war eine Schüssel mit 30 Dingern vor uns und Sergio und ich, wir waren, keine Ahnung, 10, 11, bei zwei Dingern waren wir satt, aber wir mussten die Schüssel aufessen, vorher durften wir nicht Playstation spielen.
Ja.
Das war wirklich eine gute Zeit, erinnere ich mich gerne.
Ach, noch herrlich. Okay, also halten wir fest, wir machen eine Agentur, fahren nach Griechenland oder gehen zumindest griechisch essen.
Oh, bitte.
Wenn es wieder geht, ne?
Für ein gutes Gyros mit Pommes, ne?
Oh, geil.
Und Tzatziki in rauen Mengen lasse ich alles stehen und liegen. Ja,
bin ich sofort bei dir. Und wir haben jetzt endlich in Hamburg seit ein paar Jahren Gyros Pita, also Gyro Pita ist es ja, das ist ja diese so ein quasi der griechische Döner, damit man sich das vorstellen
kann. Also gerade überlegt, kann ich das sagen?
Kann ich
das
sagen? Genau, Angst. Also, ne, ich habe jetzt gesagt, so lasst mich damit in Ruhe. Ihr wisst ganz genau, was ich damit meine.
Ja,
also, ne, so diese, also wie so ein Fladen und dann halt Gyros und so weiter. Und davon, das ist halt auch so, da am liebsten, ich könnte davon drei essen.
Ja.
Und das denken ja, dann kann ich es, also ich traue mich das dann nicht, weil alle denken, sag mal, hat die jetzt drei Stück davon gegessen? Das spricht mich nicht an. Ich muss mal kurz den dritten essen.
Aber ich weiß nicht, teilweise, ich war vor, wann war das? Vor 3 Jahren oder so war ich auch in Griechenland im Urlaub. Und in dem Hotel, da habe ich dann irgendwann, ich war mit dem Kellner dann irgendwann richtig down da und hatte eine super Zeit mit dem, weil ich natürlich auch mit den paar griechischen Wörtern, die ich da konnte, ne, konnte ich den immer beeindrucken, so der Dikanos Malakias. Oder Dikanos Malaka. Und dann immer alle so, Malakias, ne? Und dann fand ich es immer wahnsinnig witzig, wenn ich mit ihm da irgendwie so die ganzen harten Worte ausgepackt habe. Und dann habe ich dann irgendwann zu ihm gesagt, meinst du, ey, pass mal auf, ich finde das ja mega, dass ihr so fancy Food serviert, ne? Aber ich hätte einfach Bock auf so ein richtig geiles, ehrliches Gyros. Und dann hat er mir gesagt, oder heißt es, du sagst Gyros, ne? Mein Mann, das S spricht man immer nicht. Ne?
Nein, es ist im Griechischen, es ist Gyros.
Gyros?
Ja.
Gyros, okay, weil ich fand es immer so, auch die ganzen anderen Freunde, Stavro und so, die ich dann immer hatte, die hießen in der Schule, hießen immer Stavros und zu Hause hießen sie aber Stavro, das heißt, das S spricht man immer nicht mit.
Nein, wenn du jemanden ansprichst, also rufst in dem Moment, Stavro, Elaidon, komm mal her, also du, und wenn du aber sagst, das ist Stavros, dann sagst du Stavros. Aber wenn du jemanden rufst, wie heißt denn das, also die, das ist ja eine andere
direkte
Form.
Anrede, nein.
Ja, direkte Anrede ist es mit S. Und wenn du quasi über, nee, direkte Anrede wäre dann ja Stavro.
Gibt's direkte Anrede überhaupt? Ich sollte aufhören.
Gibt's bei uns nicht. Ja, genau, komm, wir lassen das. Aber apropos Gyros. Weil ich hatte gerade den Gedanken noch bei Gyros, ich habe mal beim Hörfunk mit einem Deutschen.
Oh, hör auf davon zu reden, ich kriege wirklich ultra Hunger auf Gyros.
Ja, aber die Geschichte ist, und war Mittagspause und er meinte, ich hole mir jetzt noch, ich gehe jetzt noch kurz raus und hole mir einen Gyros. Und ich so, was holst du dir? Ja, ein Gyros. Und ich so, ganz kurz, das heißt nicht Gyros. Also wenn, dann sagt Gyros. Ja? Nee, das heißt Gyros. Und ich so, willst du mich,
oh Gott,
wollen wir uns kloppen oder was? Ich hau dir gleich in die Fresse, wenn du noch einmal Gyros sagst. Wirklich, das habe ich so. Nee, das heißt, also in Berlin, das sagt man so, das heißt Gyros.
Oh Gott. Nee, das wusste ich. Aber ich liebe da auch. Also da muss ich auch sagen, auch wenn ich jetzt sage, so ein richtig gutes, ne? So ein richtig gutes Gyros heißt für mich dann aber auch,
mit alles.
So, nicht nur das, sondern auch so, ich denke, in Mönchengladbach am alten Markt gab es damals so einen Laden oben. Die hatten dann aber auch nicht so ein dickes Pita-Brot, sondern die hatten so ein dünnes, was so ganz crunchy war dann. Und das war aber eigentlich so ein Laden. Mein Vater hat immer gesagt, geh da nicht hin. Ne?
Ja, genau.
So, weißt du, du wusstest nicht, bin ich danach eine Woche krank oder überlebe ich's, weil der wirklich richtig dreckig war. Ne? Also ja. das haben auch immer alle, wenn ich mit meinen Freunden in der Stadt war, gesagt so, du kannst doch nicht da, also wirklich, oh Joko, bitte nein. Ne? Ja. Weil
das ging,
aber ich habe es nicht
gut
gesehen,
oder?
Das war einfach das Beste aus der Welt.
Ja, genau. Ach, herrlich.
Ach Mann. Aber Griechenland-Urlaube finde ich auch. Du bist, um vielleicht nochmal eine Frage zu dir zu stellen, du bist von wo ist deine Familie da aus? Weil du eben Thessaloniki gesagt hast, ist das in die Ecke?
In der Nähe, also mein Vater ist aus der Nähe, aus so einem kleinen Dorf und meine Mutter ist quasi auch mitten in der Pampa. dass bei Larissa, das ist quasi Trikala, das Festland über Peloponnes, also mittendrin, ja. Kein Meer, nur Berge, im Sommer 40 Grad im Schatten. So, also musste man auch immer ausweichen. Also immer die Verwandten besucht und da dann auch so dieses, nee, wir können nicht mehr, weil heute Abend im Zimmer sind ja noch 35 Grad. Und dann dachtest du, nach der Vorspeise ist gut. Nee, jetzt nochmal jeder noch ein Kotelett oder ein Bifteki und Pommes satt für alle und nochmal Salat. Und so denkst du, ich kann nicht mehr atmen. Und das dann immer so dieses, wenn du weggeguckt hast und dann irgendwie was aus deiner Tasche gekramt hast, hattest du dann halt schon wieder eine zweite Bulette auf dem Tisch. Und dachtest du, nee, Leute, wirklich jetzt... Geht dir das Scheiß? Gefällt es dir nicht? Schmeckt es dir nicht?
Ja, stimmt, das wird auch mal so. Magst du es nicht?
Genau.
Und dann so, nein, ich kann einfach nicht mehr. Ich esse das schon seit 2 Stunden.
Genau.
Ach, aber irgendwie auch schön. Also das Schöne ist ja, wenn man die Geschichte fast mit einem weinenden Augen, wenn man sich so daran zurückerinnert, wie schön es eigentlich so in der Zeit auch war damals. Ja. Also ich sehe wirklich gerade noch, bei Sergio Caracolio hieß der. Und ich sehe noch wirklich vor mir, wie wir mit seiner Schwester und seiner Mutter im Zimmer, in der Küche saßen und da so wirklich aufgetischt wurde und wie wir das in uns reinschaufeln mussten. Und vorher durften wir nicht an die Playstation. Ja. Und da weiß ich, haben wir immer noch NBA gespielt und wenn man dann aus ganz weit den Ball reingeworfen hat, hat der Ring gebrannt. Das war eine gute Zeit. Ja.
Herrlich.
Herrlich, herrlich.
Herrlich. Ach Mensch. Ja, also danke für die Einladung. Das ist
du bist der erste Gast, der selber abmoderiert. Gut, ach so, ja, dann hören wir auf.
Nee, ich sehe gerade hier, weil 1:21 und es wurde doch gesagt, eine Stunde. Und deswegen dachte ich so, oh Gott, nicht, dass ich dich hier vollsabbel.
Nein,
und
gar nicht. Ach so, okay. Also A, danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es voll schön. Das hat mich richtig, richtig gefreut. Vor allen Dingen, dass ich auch erkannt habe, wer es ist. Weil das ist immer wirklich verrückt aufgeregt vorher. Ja, weil man kein Gefühl dafür hat, wer kommt da.
Ja, und
wer
was
ist die Person?
Ich, ne?
Findet man überhaupt zueinander, genau, in einem Gespräch? So, das ist ja auch, man kann sich ja nicht vorbereiten. Also deswegen bitte, ich weiß nicht, ob du das hier zwischendurch irgendwie Tastenklackern gehört hast. Das war nicht, dass ich hier WhatsApp noch parallel bedient habe, sondern ich habe dann immer noch mal so ein bisschen rumgesurft, um was zu gucken, was finde ich denn noch? Weil bei dem Buch zum Beispiel, weil man kann sich ja nicht vorbereiten. Also das ist so auf der einen Seite total cool, weil das Gespräch dann wirklich so einen Flow bekommt und man merkt dann, glaube ich, ob es funktioniert oder nicht. Aber zeitgleich auch total schade, weil ich habe jetzt wahrscheinlich 1000 Sachen nicht abgefragt, die man hätte spannenderweise abfragen können.
Alles gut. Also so ein bisschen ein Gespräch ohne Prompter, ne? Ist doch ganz gut.
Ja, ja. Was machst du jetzt noch?
Ich fahre jetzt nach Hause, Abendbrot essen, ne?
Schön.
Und dann mit den Kiddies noch. Wahrscheinlich muss ich heute noch eine Runde Mensch, ärgere dich nicht spielen.
Dann ärgere dich nicht.
Ja.
Elena, tausend Dank für deine Zeit. Ich fand es voll schön, dass wir auch auf dem Weg mal gesprochen haben.
Ja.
Und ich freue mich, wenn wir tatsächlich all das, was du, also wir können gerne eine Agentur zusammen aufmachen. Du weißt, ich bin jemand, der gerne noch eine Aufgabe und noch eine Aufgabe und noch eine Aufgabe hat. Also, oder wenn du Bock hast, noch parallel Slogans für uns zu entwerfen. Ich habe ja eine kleine Agentur. Be my guest. Gerne fahre ich mit dir. Eigentlich müsste ich mal mit dir und Michalis, das ist jetzt für alle wahrscheinlich langweilig, weil ihr Michalis nicht kennt, aber eigentlich müssten wir drei uns mal so einen richtig lustigen Abend machen mit Uso.
Ja, sehr gerne. Also wenn du in Hamburg bist oder wir in München oder in Berlin.
Ja, und das alles wieder so wird, wie wir uns das wünschen, ja, dann machen wir das safe.
Auf jeden.
Da freue ich mich am meisten drauf,
ja,
auf das halbe Jahr besoffen sein, nachdem Covid vorbei ist.
Ja, das ist tolle Aussichten.
Ja, ich umarme dich hier aus München, ich habe sehr lange Arme, bis nach Hamburg und danke dir für die Zeit, wirklich,
ich
war sehr schön.
Ich danke dir, fand ich auch, ein sehr, sehr schönes Gespräch, danke
schön. Bussi Baba.
Ja, Yasu.
Schön Februar, ne? Ladies and Gentlemen, an der Stelle noch ganz kurz der Hinweis, diese Folge wurde natürlich präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Vielen Dank.